Und wie es dann nächstes Jahr weitergeht mit Gottesdienst und Cinemax, und ihr habt vielleicht schon Leuten hören, dass es da einige Veränderungen geben wird, da wird uns jetzt ein paar Leute werden uns jetzt davon erzählen, dass es nämlich Veränderungen geben wird. Wir haben das Projekt für das kommende Jahr 2012 14-14 genannt. Und was sich genau dahinter verbirgt, werden euch jetzt die Herren sagen.
Vor allem was genau dahinter. Ja, wir sind in der Tat gerade nur Herren. Wir sind auch weiblich besetzt von unserem Team. Was genau wir als Team machen, sagt euch gleich der Hans. Nochmal ganz kurz von mir. Wenn ihr die letzten Sonntage da wart, dann habt ihr schon von diesem ominösen 14-14-Experiment gehört. Also, dass wir von Februar an bis zur Sommerpause im August den Gottesdienst nur noch 14-tägig hier im Cinemax abhalten wollen und stattdessen die Sonntage dazwischen eben ein kleines Experiment wagen wollen. Nämlich haben wir gemerkt, der Gottesdienst hier, der ist gut, aber in manchen Bereichen ist er noch verbesserungsfähig. Zum Beispiel wollen wir Menschen mehr zusammenbringen. Wir kriegen das mit, dass Leute sagen, es ist schön, aber es ist so unpersönlich. Und wir wollen Menschen ein bisschen mehr aktivieren, weil es ist immer so schön, da in diesem roten Kinosessel zu sitzen und sich ein bisschen berieseln zu lassen. Aber wir wollen euch ein bisschen herauskitzeln und herausfordern, ein bisschen mehr zu teilzuhaben auch. Und wir wollen helfen, Gott persönlich zu erleben oder zu erfahren. Soll heißen, das passiert ja hier im Gottesdienst auch, aber es ist eben immer ein bisschen was Frontales. Und jetzt wollen wir das ein bisschen persönlicher eben machen. Also, dass man da sich intensiver vielleicht auch miteinander auseinandersetzt oder so. Das ist 14-14, das ist das Experiment, das sollen Kleingruppen entstehen und zu denen kommt dann gleich auch noch was. Jetzt erzählt erstmal der Hans, wer wir eigentlich sind oder was wir eigentlich machen.
Genau, guten Morgen. Wir, so wie hier an der Zahl, mittlerweile sind es nur noch zwei, die jetzt nicht mit auf der Bühne sein können. Wir sind die, die das Ganze im Detail umsetzen für euch. Wir diskutieren viel, wir beantworten eure E-Mails, die alle, die ihr hier seht, stehen hinter diesem 14-14@citychurch.de E-Mail-Adresse, beziehungsweise hinter all euren Fragen. Uns könnt ihr auch direkt anfassen, ansprechen. Wir versuchen das so gut wie möglich zu machen, die Idee umzusetzen, wie sie der Markus euch gerade eben so mitgeteilt hat. Ja, das ist so das Grobe, was wir tun. Wir organisieren, wir beantworten, wir durchdenken die Dinge, wir beten für die ganze Sache. Das ist schon so im groben Ganzen ist es eigentlich das. Das steht so momentan dahinter.
Die Sache ist jetzt noch, wie ist denn das mit den Sonntagen dazwischen? Wer macht denn dann Grüppchen oder Gruppen oder was gibt es da überhaupt? Was wird da angeboten? Wie soll das aussehen? Und das ist eben genau der Prozess, in dem wir alle zusammen jetzt stehen. Und deswegen auch die Einladung an euch oder die Frage an euch oder die Bitte an euch, überlegt euch doch mal, was für eine Art von Gottesdienst im kleinen Kreis könntet ihr euch vorstellen. Vielleicht sogar selbst mitzuleiten. Und mit Gottesdienst meine ich da eine ganz breite, bunte Palette. Also versucht da wirklich kreativ zu sein. Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Ich will jetzt noch nichts Konkretes vorgeben, um nicht da irgendwie schon eine bestimmte Richtung vorzugeben. Wir haben allerdings auch schon uns überlegt, was soll denn in diesen Gruppen eigentlich passieren? So ein bisschen Richtlinie braucht man ja. Und da haben wir gesagt, okay, gemeinsam ist den Gruppen eigentlich, dass sie halt sonntags sind. Dass sie regelmäßig stattfinden, dass sie einfach sind und quasi jeder mitmachen oder dass man leicht mitmachen kann, dass sie von mindestens zwei Leuten geleitet werden. Das fanden wir gut, dass nicht nur ein Einzelner das macht, irgendwie leitungstechnisch, sondern mindestens zwei, es kann auch die ganze Gruppe zusammenleiten oder sowas in der Art. Und eben, dass es diese Ziele verfolgt, wir wollen Menschen zusammenbringen und aktivieren und wir wollen persönlich Gott erfahren. Das kann unterschiedliche Schwerpunkte haben, aber das ist so die Richtlinie. Und das sind die Richtlinien. Also nicht unbedingt Ausschlusskriterien, aber so ähnlich, das sollten die Gruppen beinhalten. Diese Aspekte, die ich jetzt gerade gesagt habe, was die Gruppen gemeinsam haben sollen.
Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Adventuell, Nummer 3 von Gnade und Schneetreiben heißt die Predigt. Und zur Einstimmung auf Weihnachten in der Adventszeit hätten wir euch gerne etwas Schnee geboten draußen. Aber noch ist es offenkundig nicht so weit, es ist schon kalt, aber es schneit noch nicht. Schade eigentlich, denn in unserer vierwöchigen Predigtreihe spielen wir ja in den Predigttiteln mit Worten aus dem alttestamentarischen Buch Jesaja. Der Prophet, der in der Weihnachtszeit gerne zitiert wird, in Lesungen, in vielen Liedern tauchen seine Worte auf, so, und eben Worte, wie sie sich bei uns in den Titeln wiederfinden, Kinderglück, Frieden und heute eben Schnee. Und wenn schon kein Schnee, dann stimmen wir uns doch mal am Anfang mit einem kleinen Video auf Weihnachten ein, so mit, das enthält alles, was Weihnachten ausmacht, was wir mit Weihnachten assoziieren. Es ist ein Baum dabei, Lichter, Kinder, Musik und Freude. Gucken wir nochmal kurz rein. Also nach diesem Spot ist mir klar geworden, als ich das erste Mal gesehen habe, ich will eigentlich gar keine Kinder. Ich will auch kein Weihnachtsfest. Ich möchte irgendwo ganz weit weg alleine sein, ganz alleine sein. Nee, aber im Ernst, was mich etwas mehr annervt als so dieses kreischende Girl in seiner kulturlosen Spaßfamilie, ist diese Werbung von Mediamarkt, die uns seit ein paar Wochen in Clips und an Werbetafeln anspricht. Den Clip habe ich das erste Mal jetzt auf YouTube gefunden, habe nur diese Tafel mal gesehen, bin mal kürzlich durch die Innenstadt gelaufen, durch die Augustinerstraße, da ist an den Bushaltestellen ja immer diese Werbung, ich dachte, das darf doch nicht wahr sein, als ich das gelesen habe. Und das erste Mal hatte ich also wirklich fast gekotzt, um es mal auf Deutsch zu sagen. Aber andererseits, diese Werbung ist immer ein gutes Indiz dafür, was wir im tiefsten Innern eigentlich wirklich denken. Denn die Werbemacher vom Mediamarkt sind ja nicht blöd, sondern überlegen sich schon genau, wie sie Elektronikspielzeug für Groß und Klein an den Endverbraucher bringen. Und so in einer Zeit, in der fast jeder so gebeugt über kleine leuchtende Geräte sitzt und mit seinem Zeigefinger darauf herumwischt und so irgendwie, wie ich mir habe sagen lassen, auf fast allen Schulhöfen ganz viele Kinder mit Nintendo DS-Geräten rumlaufen, da ist Weihnachten für viele wohl tatsächlich die Hoffnung auf so ein kleines elektronisches Statussymbol, was man da bekommt. Also kann man durchaus hier die nette Aufregung dieses Mädchens gut verstehen. Gibt übrigens noch einen Clip, irgendwie, da wird eine Wii verschenkt. Das wollte ich dann gar nicht zeigen. Ja, ne? Aber diese kleinen Statussymbole kosten natürlich viel Geld. Und das haben wir ja gerade fast alle nicht in so rauen Mengen. Aber wenn schon das Leben dann so insgesamt so traurig ist und der Geldbeutel ein bisschen kleiner geworden ist in Deutschland, dann muss wenigstens der Flachbildschirm groß sein und es muss ein iPhone 4 her. Aber ich will jetzt gar nicht mit dem Zeigefinger auf diesen Elektronikriesen zeigen, auch wenn mich das nervt und auf seine bevorzugten Werbeopfer, sondern wir sind ja eigentlich im Prinzip alle nicht besser. Und vielleicht regen sich ja gerade, das habe ich so ein bisschen gedacht, die christlich geprägten Menschen. Es gibt auch eine Facebook-Seite schon, die sich mit diesem Thema beschäftigt. Und also es raschelt gerade so im Karton in der christlichen Welt. Die katholische Kirche ist auch da sehr dagegen, gegen diese Werbung. Vielleicht regen sich die christlich geprägten Menschen gerade deswegen auf, weil diese Werbung so mit Konsumgeilheit so bewusst spielt. Und wir ja schon spüren, dass wir nicht gänzlich unbetroffen sind davon. Smartphones, Notebooks, Spielekonsolen wollen wir alle, haben die meisten auch von uns. Und wir beschäftigen uns reichlich damit. Wir beschäftigen uns reichlich mit dem Zeug, mit dem Internet. Und das ganze Zeug und diese ganze Beschäftigung damit kostet nicht nur Zeit, sondern eben auch viel Geld. Und die Frage ist also vielleicht eher, was wird mich denn da zum Kreischen bringen? Ist jetzt bei mir die Schwelle zum Ausflippen einfach nur höher als bei diesem 8-jährigen, circa geschätzten Mädchen, was da rumspringt und einen kleinen Fotoapparat geschenkt bekommt und dann vollkommen austickt? Und wenn schon so schlimm bestellt um uns ist, sollten wir vielleicht mal kurz innehalten und so über 2700 Jahre zurückschauen. Das ist die Zeit, in der das Jesaja-Buch spielt. Und mal gucken, was Jesaja da empfiehlt zu dieser Thematik und das, was er da sagt, prophetisch, also von Gott selbst inspiriert, spricht. Da werden wir jetzt ein paar Stellen aus dem 55. Kapitel von Jesaja hören. Ich fange mal an mit den Versen 1 und 2. Könnt ihr auch mitlesen hinten. Da steht, ich habe mal Luther 84 gewählt, das kennen wir alle mehr so aus der Weihnachtssprache als eine gute Nachricht oder so. Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum zählt ihr Geld dafür für das, was kein Brot ist, und sauren Verdienst für das, was nicht satt macht? Hört doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen und euch am Köstlichen laben. Also die schöne altgewordene Sprache, die wir kennen halt von Luther halt, ne? Erzählt das hier, warum zählt ihr Geld da? Also warum gebt ihr Geld aus für etwas, ne, was eigentlich nicht so richtig satt macht? Jesaja bietet hier was an. Im krassen Gegensatz zur Entscheidung unter dem Baum, die da propagiert wird, in einem krassen Gegensatz zum Konsumteurer, er spricht davon, dass es etwas kostenlos gibt und man es einfach kostenlos kaufen soll. Die Kaufleute unter euch werden jetzt innerlich zusammengezuckt haben. Und das könnte natürlich auch leicht missverstanden werden, so eine Aufforderung. Kauft doch umsonst ein. Das könnte man irgendwie so als Aufruf zur Geschäftsplünderung verstehen. Wir waren diesen Sommer in London eine Woche und da gab es ja die London Riots und da haben so ein paar Leute die Unruhen ausgenutzt, um sich eben das Zeug da rauszuholen, was der Weihnachtsmarkt, was der Mediamarkt jetzt zu Weihnachten gerne verticken würde. Flachbildschirme, aus alles so Luxusgegenstände, wurde dann lustig rumgeplündert und seitdem dürfte ich in London nicht mehr mit Kapuzenpullis durch die Gegend laufen. Aber wir waren ein paar Tage später da, da war es dann schon wieder ruhig. Aber wir sehen also, ne, könnte mal leicht missverstanden werden. Aber wie ist denn das gemeint? Zu wem hat Jesaja eigentlich damals gesprochen? Im Text selber ist erklärt, können wir vielleicht nochmal auf den Bibeltext zurückswitchen, wenn das geht, Daniel. Im Text ist ja erklärt, die ihr durstig seid. Jesaja spricht zu Durstigen und Leuten, die kein Geld haben. Also irgendwie zu Leuten, denen etwas Wichtiges fehlt und die das auch merken, dass ihnen was Wichtiges fehlt. Wer waren denn die Leser von diesen Worten damals, als das Jesaja-Buch editiert wurde? Diese Worte richten sich damals an das Volk Juda. Das ist ein Stamm Israels, der so im Süden von Israel beheimatet war. Und Jesaja hat das an Menschen im babylonischen Exil geschrieben. Kurz zusammengefasst, um zu verstehen, was das ist. Juda, das Südreich von Israel, war von den Babyloniern erobert worden. Die kennen wir so alle aus Geschichtsbüchern. Irgendwie Mesopotamien, das Zweistromland, irgendwie reiches Land. Wer mal nach Berlin kommt, möge sich mal das Pergamonmuseum ansehen. Da gibt's halt so eine Prachtstraße aus Babylon. Sehr interessant halt, wenn man sich das mal anguckt. Also ein mächtiges, ein buntes Reich, ein reiches Reich, wo viel Reichtümer angehäuft wurden. Die kamen also nach Südisrael, nach Juda, haben dort alles platt gemacht, alles wurde weitgehend zerstört, besonders die Hauptstadt Jerusalem und dort auch der Tempel und damit so der geistliche Mittelpunkt damals von Israel. Und viele Menschen, vor allen Dingen aber die Oberschicht, also nicht unbedingt die kleinen Arbeiter, irgendjemand musste da ja auch weiterarbeiten im Land, aber so gerade die Oberschicht, die Intelligenzia, die wurde nach Babylon verschoben und hab da so eine Art Exil-Dasein, also so vielleicht so in Ghettos gelebt und war ein bisschen abgeschirmt von den anderen. Und das war natürlich ein richtiger Kultur- und Religionsschock für den Stamm Juda. Und die Menschen haben, das ist schon schlimm genug, ihre Heimat verloren, sind deportiert worden und damit also ihre Möglichkeit, ihre religiösen Gebräuche zu pflegen. Und die standen damals im Mittelpunkt, anders als bei uns heute. Bei uns steht dann vielleicht doch mehr so das Elektronikzeug im Mittelpunkt. Damals stand das religiöse Leben durchaus im Mittelpunkt des gesamten gesellschaftlichen Lebens. Und ob die jetzt in dem Sinne in Babylon, diese Oberschichtler, gefangen waren oder materiell arm waren, das sei mal dahingestellt, da sind sich die Historiker und Bibelausleger nicht so ganz einig darüber. Denn offenkundig durften diese Deportierten zumindest zusammenleben und durften wohl auch so mehr oder weniger ein bisschen freien Handel betreiben. Aber schlimm war wahrscheinlich das Gefühl, Fremder in einem fremden Land zu sein. So quasi in Asylant, nicht in der Heimat, widrige Umstände. Und dann hatte Gott, der Gott von dem Volk Israel, doch mal versprochen, dass er zu seinem Volk Israel steht, dass er es nicht verlässt, ihm hilft. Und das scheint äußerlich nicht ganz zu passen, wenn mein Land zerstört wird und ich verschleppt werde. Also kurzum, wenn Jesaja hier von Durst redet, dann geht es hier gar nicht um materielle Not. Dem Menschen fehlte nicht wirklich Wasser, im buchstäblichen Sinne. Das hielt man übrigens medizinisch gar nicht lange durch. So nach 3-4 Tagen würde man bei Wasserentzug verdursten. Die Menschen waren einfach fertig. Und das ist ein mir in der Vorweihnachtszeit durchaus vertrauter Zustand. Ich weiß nicht, wie es euch in der Vorweihnachtszeit so geht. Ich empfinde das Jahresende von Jahr zu Jahr zunehmend immer mehr so als stressiger, gehetzter, nicht so als eine besinnliche Zeit, in der man zur Ruhe kommt, sondern eigentlich als die unruhigste im ganzen Jahr. Das mag an meinem Beruf liegen, weil da am Ende des Jahres auch immer das meiste los ist. Weil viele Leute dann auch so auf die Idee kommen, noch schnell irgendwas anstellen zu wollen, um ihre Rechte einzutreiben. Aber egal, ne? Ich empfinde die Zeit wirklich eben als unruhig und auch, aber wenn es uns heute, wenn wir das so empfinden, eigentlich so ganz gut geht, trotz, was man so in der Zeitung liest, Eurokrise und furchtbaren Seuchen, die Deutschland überfallen, wie EHEC, erinnert sich noch jemand? Gab es mal irgendwann dieses Jahr. Und hohen Energiekosten, die gibt es wirklich und die werden wahrscheinlich auch immer noch weiter steigen. Also wir klagen auf hohem Niveau, aber wir merken trotzdem oder wir merken einfach, genau wie vielleicht damals die Leute, wie das Volk Juda gemerkt hat, es fehlt irgendwas. Wir sind innerlich obwohl wir auf hohem Niveau klagen und es uns einigermaßen noch ganz gut geht, so vom Materiellen her, wir sind innerlich nicht satt, sondern wir sind durstig. Babylon damals, das Reich Babylon hat sich wahrscheinlich für das Volk Jude damals so angefühlt, wie sich so ungefähr ein türkischer Gastarbeiter 1970 in München gefühlt haben muss. Also da war wahrscheinlich alles viel protziger als daheim in Anatolien und es gab genug Konsumgüter, aber es ist nicht zu Hause und hier herrscht eine andere Religion. Und ich bin dann, wenn ich als Türke in München 1970 gelebt habe, plötzlich der Kümmeltürke und nicht Ali, der Sohn von einem, ne, wie man es im arabischen Volk immer sagt, Sohn von so und so, jemand, der aus gutem Hause kommt. Und dann richtet man sich als Türke in München 1970 vielleicht ein, hat sein Auskommen, man hat auch ein Auto und man wohnt gut und man wohnt besser, als wenn man in seinem Land leben würde vielleicht sogar. Aber trotzdem ist man innerlich durstig. Und nicht nach Wasser, sondern nach richtigem Leben, nach erfülltem Leben, nach innerer Ruhe. Man könnte es auch so gefühlte Heimat nennen. Und Jesaja sagt in der Stelle, er sagt, das, was ihr sucht, das sucht ihr am falschen Ort. Das Wichtige, das wirklich Wichtige im Leben, das gibt's umsonst, kostenlos. Und ihr merkt doch, dass euch eigentlich etwas fehlt, obwohl ihr viel Geld ausgegeben habt, um euch zu beruhigen. Eigentlich fehlt euch trotz allem was. Weil das auf uns heute übertragen, egal was Weihnachten bei uns unter dem Baum liegt, das macht erfahrungsgemäß nur extrem kurz glücklich. Aber es macht nicht satt, nicht zufrieden. Es verschafft mir irgendwie keine dauerhafte Hoffnung und keinen Sinn. Was ist denn an dieses Wasser, das es umsonst gibt? Lesen wir weiter in Jesaja 55, und zwar jetzt die Verse 3 bis 9. Ja, Jesaja sagt und zitiert damit Gott: Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir. Höret, so werdet ihr leben. Ich will mit euch einen ewigen Bund schließen, euch die beständigen Gnaden Davids zu geben. Siehe, ich habe ihn den Völkern zum Zeugen bestellt, zum Fürsten für sie und zum Gebieter. Siehe, du wirst Heiden rufen, die du nicht kennst, und Heiden, die dich nicht kennen, werden zu dir laufen um des Herrn Willen, deines Gottes und des Heiligen Israels, der dich herrlich gemacht hat. Suchet den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, solange er nahe ist. Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn. So wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Das Wasser ist das Wort Gottes. An das Volk Israel vor rund 2700 Jahren geht diese Aufforderung, die Jesaja hier in dem Buch ausspricht und die er sozusagen für Gott formuliert, mit Gottes Worten formuliert, genauso an uns heute. Wir sollen, das steht da drin, herkommen und hören. Und was ist das Wort? Das Wort ist das, was Gott uns sagt. Und da Gott selten laut vernehmbar spricht, nicht in einer deutlichen, lauten Sprache, ist das Wort Gottes in erster Linie das, was er uns in der Bibel sagt. Und das verstehen wir aber, wenn wir dann schon mal die Bibel rauszücken und sie von ihrem Staub befreien und so und dann drin herumblättern und das lesen, zum Beispiel dieses Jesaja-Buch lesen, was 2700 Jahre alt ist und vor 500 Jahren von Martin Luther ins Deutsche übersetzt worden ist in einer Sprache, die damals aktuell war. Das verstehen wir auch nicht immer sofort und auch nicht nur am Sprachlichen, sondern manchmal verstehen wir es eigentlich überhaupt nicht, was da drin steht. Und das hat auch ganz triftige Gründe, warum das so ist. Es ergeht nämlich bei Jesaja die Aufforderung, wir sollen herkommen, wir sollen uns bewegen. Und dann, wenn wir das gemacht haben, dann wird es einen ewigen Bund geben. Das Wasser selber also ist umsonst, aber man muss es sich schon noch abholen. Und wer nicht kommt, kann auch nichts bekommen. Wer nicht zu Gott geht, der wird ihn nur schwer erfahren können. Und nur einmal hingehen und abholen reicht auch nicht aus, sondern Wasser, wenn wir bei diesem Bild bleiben, wie Jesaja verwendet hier ein sehr anschauliches Beispiel. Wasser müssen wir auch täglich trinken, manchmal sogar stündlich oder zumindest in sehr relativ kurzen Abständen, sonst verdursten wir oder sonst werden wir an unserer Gesundheit Schaden nehmen, wenn wir nicht regelmäßig relativ viel Wasser trinken. Und auch Gottes Wasser, sein Wort, Seine Hilfe in unserem Leben, sein Reinsprechen in unser Leben, das will täglich abgeholt sein. Vielleicht sogar stündlich. Das ist ein bisschen so wie in einer Ehe, kann man sich das auch vorstellen. Eine Ehe ist in der Regel auch kostenlos. Ich muss nicht für meinen Ehepartner bezahlen, wenn ich ihn heirate. Aber eine Beziehung kostet bekanntlich viel Zeit und viel Hinwendung. Gott hat damals schon über Jesaja dem Volk Israel einen Bund angeboten. Problem war bloß, wo war Gott denn damals? Im Himmel? Und wie komme ich ihm nahe? Jetzt ist der Tempel kaputt, zerstört. Da, wo die Israeliten früher, das war ja auch so ein eingerichteter Ort, wo die Israeliten früher Gott erleben konnten in diesem Tempel, ging es nicht mehr. Der war kaputt, die Leute waren deportiert. Wir waren in einem fremden Land, in Babylon, voller Götzen, materieller Götter, Götter aus Stein, die es vielleicht gar nicht wirklich gibt, aber trotzdem diese Gedanken und Riten, die damit verbunden waren, mit diesem Götzenkult, das hatte verheerenden Einfluss auf den Menschen. Auf die Menschen, die unter diesen religiösen Druck litten. Und wie kann so ein ewiger Bund denn ohne so einen Tempel aussehen? Wie schafft man das, dass es dann, wie es auch noch weiter in der Jesaja-Stelle reißt, wie wir gerade gehört haben, dass eines Tages mal alle Völker dahin kommen, dass Israel so ein Vorbild ist? Da sind ja wird von zwei Dingen geredet. Einmal von einer einzelnen Person, so als Prophetie, die dann mal irgendwie mal vielleicht kommen soll und dann so ein Fürst sein soll. Und dann soll Israel irgendwie ein Vorbild sein, etwas, wo die Leute hingehen. Nicht Israel soll nicht herrschen über die Leute, sondern Israel soll so eine Funktion haben, dass aus Israel was ganz Wichtiges irgendwie kommt und die Völker dann hinlaufen und da Gott besser irgendwie kennenlernen. Wie kann das passieren? Wie schafft man dann, dass das alle Völker das erleben können und dass sie dann Wasser trinken können, was wirklich satt macht? Was erstaunlich ist, dass Gott tatsächlich in Erfüllung dieser Voraussage ca. 700 Jahre nach diesen geschichtlichen Ereignissen, also wir bewegen uns beim Jesaja-Buch so Pi mal Daumen 600 bis 700 vor Christus und faktisch ca. 700 Jahre, also ungefähr nach den geschichtlichen Ereignissen im Buch Jesaja, macht Gott dann was extrem Merkwürdiges. Er wird nämlich Mensch. Und das ist das, was Weihnachten eigentlich wirklich bedeutet. Gott ist nicht Lichtjahre entfernt, nicht in einem Tempel oder so, der irgendwo steht und dann zerstört wurde. Er ist auch nicht irgendwo fern im Himmel, sondern Weihnachten bedeutet, Gott liegt in einer Krippe. Und er wächst auf und erlebt alles das, was ein Mensch erlebt. Er weiß, wie sich Durst und Hunger wirklich anfühlen, dass man arbeiten muss, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und er wird sehr, sehr unmittelbar mit Krankheit, mit Leid und mit Tod konfrontiert, auch bei Leuten, die er persönlich gut kennt, auf Augenhöhe buchstäblich. Und Gott, der als Mensch auf die Welt kommt, bittet den Vater im Himmel, sein alter Ego, was da auch noch da ist, nicht darum, es jetzt knallen zu lassen und das Böse, was ihm da begegnet in der Welt, in seinem eigenen Leben, bei anderen, was er sieht, mit Gewalt zu bekämpfen oder so Gottesglaube unter Strafe zu verordnen. Das macht er nicht. Nein, er zwingt überhaupt nichts. Er fordert Liebe nicht ein. Er lebt Liebe. Und dann nimmt er die letzte Konsequenz auf sich. Wenn man verfolgt wird, weil man auf ein Problem zeigt, was die Menschen nicht verstehen, weswegen sie ihn eigentlich beseitigen wollen, weswegen sie mit ihm nicht klarkommen, er stirbt. Er lässt sich hinrichten. Und eins ist ganz klar, er hätte nicht sterben müssen vor 2000 Jahren an diesem Kreuz. Er war unschuldig, also juristisch war das vollkommener Schwachsinn. Und er hätte selbst kurzen Prozess machen können. Er ist Gott. Er hätte sich das nicht bieten lassen müssen. Aber das ist nicht seine Art, dieses kurzes Prozess machen und mit Gewalt kommen und das Böse mit Gewalt bekämpfen. Das ist nicht seine Handschrift. Und das ist auch schon interessanterweise 700 Jahre vor der Geburt Christi nicht Gottes Handschrift gewesen, wie man im Buch Jesaja nachlesen kann. Gott ist gnädig, steht da. Steht da drin, es ist viel Vergebung da. Also Gott sieht aus Liebe davon ab, uns da stehen zu lassen, wo wir sind, wo die Leute damals gestanden haben, weit weg von Gott, und wo wir heute manchmal auch stehen, im Abseits von ihm, fern von ihm. Und das in diesem Buch Jesaja, da redet er wie ein Marktschreier auf dem Markt, der den Leuten was Kostenloses anbietet. Er macht auch Werbung, aber liebevolle Werbung. Er sagt, ja, ich will nur eins, ich möchte nur, dass ihr zu mir kommt und auf mich hört. Und dann werdet ihr Worte der Gnade hören. Und das kostet nichts, das ist umsonst. Es kostet keinen Preis. Aber es wird mein Leben von Grund auf ändern. Denn ich bin nicht mehr aufgefordert, religiöse Rituale einzuhalten, sondern einen Bund mit Gott zu schließen. Mit ihm eine Gemeinschaft zu begründen. Eng mit ihm zusammen zu sein. Und Gott hat echt einen merkwürdigen Weg gewählt, einen Weg, den er aber schon angekündigt hat und der auch zu seiner Handschrift passt, die man in Jesaja nachlesen kann. 700 Jahre später, durch den Toten und Auferstehung von Jesus Christus, ist nach dieser Geschichte im Buch Jesaja für alle Menschen, nicht nur für das Volk Juda, was in Babylon im Exil war, sondern für alle Menschen möglich geworden, dass man mit Gott Gemeinschaft, diesen Bund haben kann. Und das kostete damals für die Leute aus Juda, die das hörten, und für uns heute nur eine einzige Sache, nämlich Umkehr. Denn daran war schon Jesaja deutlich, wer auf Gott zugeht, der muss sich umdrehen. Und der muss sich von dem, was ihn bisher geprägt hat, das muss er hinter sich lassen. Und das ist auch nur logisch, wenn man sich die Worte vor Augen hält, dass Gottes Gedanken anders sind als unsere. Damit schließt ja dieses Kapitel, dass Gottes Gedanken und seine Wege anders sind als unsere. Aber das muss man uns eigentlich gar nicht sagen normalerweise. Ne? Das wissen wir eigentlich selbst ganz genau, oder? Wir wissen doch, wenn wir die Mediamarktwerbung ansehen, dass wir eigentlich auch konsumgeil sind, wenn wir mal ganz ehrlich vor uns selber sind. Und dass wir materielle Dinge überbewerten. Und wir wissen doch auch, was wir ansonsten so falsch machen. Und wir wollen doch eigentlich, also eigentlich jeder, der so mal zur Besinnung kommt, der mal in Ruhe zu Hause sitzt irgendwo und über sein Leben und über seine Fehler nachdenkt, der will doch eigentlich damit aufhören. Und das Problem ist eigentlich nicht so sehr, dass wir das nicht wollen, sondern dass wir nicht wissen, wie. Und Gott hat uns schon vor 700 Jahren durch den Propheten Jesaja, noch lange bevor Jesus gekommen ist und bevor es einfacher geworden ist, gesagt, das ist ganz einfach. Dreh dich um und geh auf Gott zu. Und dann hör ihm zu. Das ist kostenlos, ist umsonst, vollkommen umsonst. Und Jesus ist nicht weit weg. Heute für uns. Interessant in diesem Zusammenhang ist eine Stelle im Johannesevangelium, nämlich die Geschichte von Jesus und von einer samaritischen Frau an einem Brunnen. Den möchte ich euch jetzt nochmal vorlesen, die erscheint jetzt auch hinten gleich. Da trifft Jesus an einem Brunnen, ein bisschen außerhalb des eigentlichen Gebiets von Israel, eine Frau, die dort Wasser holen möchte. Und die kommen so ein wenig ins Gespräch und dann sagt Jesus zu ihr, wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Spricht zu ihm die Frau, Herr, hast du doch nichts, womit du schöpfen könntest und der Brunnen ist tief, woher hast du dann lebendiges Wasser? Bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Kinder und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, den wird nie wieder dürsten. Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird ihm eine Quelle des Wassers werden, der in das ewige Leben quillt. Noch ein Wasserbeispiel. Nicht ganz zufällig. Jesus bietet hier das lebendige Wasser an. Das ist nichts anderes als das, was Gott 700 Jahre vorher versprochen hat und was sich jetzt in Jesus erfüllt hat. Jesus hat das Wasser. Jesus ist das Wort Gottes. Jesus ist die Möglichkeit, mit Gott in Kontakt zu kommen, wenn man umkehrt und wenn man sein Leben mit Jesus führt. Und von wer zu Jesus kommt, wer das macht, der kann sich das abholen, der kann sich dieses Versprechen abholen, dass es dann einen ewigen Bund gibt, was Jesaja versprochen hat. Die letzten paar Verse aus Jesaja 55 erklären dann, was passiert, wenn ich diesen Bund mit Gott gehe und wenn ich Jesus in mein Leben lasse, mit ihm lebe. Und Jesaja verspricht mit Gottes Worten, jetzt kommt endlich das, was wir im Text drin haben, der Schnee, der weder draußen ist halt, noch besonders viel hier in diesem Text eigentlich auftaucht. Das ist nur so eine kleine Facette halt. Ich nehme auch mal an, dass es in Israel gar nicht so viel Schnee gibt. Ich persönlich war noch nie in Israel. War schon jemand in Israel und hat dort Schnee erlebt? Also vielleicht, ich weiß gar nicht, ob das ein bisschen Science Fiction für die Leute da in Israel ist. Auf jeden Fall, es gibt eine Stelle, dann noch am Ende von Jesaja 55, da ist von Schnee die Rede, und zwar wie folgt. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu sehen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Denn ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden. Berge und Hügel sollen von euch her frohlocken mit Jauchzen und alle Bäume auf dem Felde in die Hände klatschen. Es sollen Zypressen statt Dornen wachsen und Myrten statt Nesseln. Und dem Herrn soll es zum Ruhm geschehen und zum ewigen Zeichen, das nicht vergehen wird. Das Wort Gottes kommt nicht leer zurück. Das haben wir auch schon oft gehört. Das ist so eine Floskel, die man ab und an mal hört, dass kein Wort von Gott zu leer kommt. Aber alles, was mit Gott geschieht, das verspricht Jesaja hier in diesen Worten im Gottes Namen halt, ist von Bestand. Das schenkt Sinn und Erfüllung. Und das macht satt. Das macht wirklich satt. Innerlich zutiefst befriedigt. Und die Israeliten damals, das Buch Jesaja ist ein prophetisches Buch. Prophetisch heißt, jemand erfährt was von Gott, gibt es an andere Leute weiter. Und das ist nicht nur eine Vorhersage, so wie vielleicht ein Wahrsager meint, die Zukunft vorhersagen zu können, sondern das ist einfach eine Kommunikation, wo Leuten etwas klar wird, womit sie anderen helfen können, was aus Gottes Gedanken kommt und was den Leuten dann einleuchtet. Und die kleine Vorhersage hier drin war, die hat sich gleich zweimal erfüllt. Einmal war die Vorhersage, ihr werdet aus dem babylonischen Exil auch wieder freikommen. Und das ist kurz darauf passiert, nachdem diese Worte geschrieben worden sind. Aber dann 700 Jahre danach wurde diese Prophezeiung, dass da dieser ewige Bund dann kommen wird und dass dann letztendlich wirklich eine tiefe Gemeinschaft mit Gott möglich ist, mit ein paar albernen Bildern, mit diesen Bäumen, die klatschen und so weiter halt, ne? Aber irgendwie dann doch letztendlich irgendwie herzig beschrieben, das wird auf eine ganz andere Art und Weise erfüllt, als die Leute sich das damals gedacht haben, als sie das gehört haben. Nämlich mit Jesus, der gestorben ist, der wieder auferstanden ist und dass deswegen passiert ist, damit alle Menschen durch Gottes Gnade zu Gott kommen können. Und Jesaja verspricht, und ich glaube, dass dieses Versprechen nicht zu hoch gegriffen ist, denn jeder, der Jesus erlebt hat in seinem Leben, der kann das bestätigen. Das Wort Gottes in meinem Leben verändert mich und es verändert die Welt, in der ich lebe, wenn ich es zum Tragen kommen lasse. Und jeder, der Gott auf diese Art und Weise kennenlernt, der dieses Versprechen einlöst, der auf Gott hingeht halt, der wird auch erleben, dass Freude und Friede kommen. Und das hält ewig. Das dritte Versprechen ist wahr. Es hält ewig und nicht nur ein paar Wochen, nachdem der Weihnachtsbaum dann genadelt hat und von der Dorfjugend abgeholt wird. Und deswegen kann man eigentlich zusammenfassen, das letzte Bild, was wir noch sehen, ist, stimmt nicht, Weihnachten wurde nicht unter dem Baum entschieden, sondern Weihnachten wurde in der Krippe entschieden. Und es ist bereits entschieden.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.